Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Podcastes Drops Online. Ich begrüße heute unsere Praktikantin Wilhelmine, die bereits seit ein paar Monaten bei uns in der Drops ist. Vielleicht kennen einige sie auch schon. Und wir haben uns heute zur Aufgabe gemacht, einen Fakten-Podcast zum Thema Cannabis zu erstellen. Es soll darum gehen, euch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen das Thema Cannabis näher zu bringen. Wie sind wir darauf gekommen? Das hat einfach den Hintergrund, dass Cannabis bei uns eine ganz wichtige Rolle spielt in der Drops. Das zeigt sich an Zahlen. Aber bevor wir damit beginnen, würde ich vorschlagen, dass sich die Wilhelmine erstmal vorstellt, für die, die sie alle noch nicht kennen sollten. Und ja, Wilhelmine, herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Ein Hallo auch von meiner Seite. Ich studiere Soziale Arbeit in Merseburg und im vierten Semester haben wir eine lange Praxisphase und ja, da habe ich mich entschieden, in die Drogenarbeit zu gehen und so bin ich zur Drops gekommen und bin jetzt hier seit Mitte März und ja, freue mich, dass ich hier heute dabei sein kann und dass Maria und ich uns dafür entschieden haben, die Folge zusammen zu machen und ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, mein erster Podcast.
Ja, das ist auch ein aufregendes Erlebnis. Ich kann mich da gut reinfühlen. Gerade in den ersten Folgen war ich immer sehr angespannt. Mittlerweile bin ich keine alte Häsin, aber ich bin ein bisschen routinierter geworden und nicht mehr ganz so aufgeregt. Also vielen, vielen Dank, dass du mit dabei bist. Das freut uns sehr. Magst du denn vielleicht ganz kurz sagen, wie es dir bei uns in der Drops gefällt, wie du angekommen bist und ob du schon was lernen konntest, abseits vom Podcast?
Ja, mir gefällt es sehr gut. Also meine Aufgaben bis jetzt sind, also am Anfang war ich einfach viel in den Gesprächen mit drin und habe dort hospitiert, wenn das für die Klienten und Klientinnen okay war. Und genau, konnte da schon super viel mitnehmen, weil ich das Thema nur bis jetzt am Rande irgendwie ja schon kennengelernt habe und ich dann einfach eigentlich in jedem Gespräch super viel mitnehmen konnte. Und ja, ich merke langsam, kenne ich mich schon ein bisschen aus und habe mich irgendwie auch teilweise viel belesen und habe so ein bisschen die Strukturen und die Netzwerke und wie alles funktioniert einfach ganz gut kennengelernt. Und ja, vielleicht kann ich in nächster Zeit sogar schon ein paar eigene kleine Gespräche mal durchführen. Das wäre nochmal so ein großer Schritt am Ende meines Praktikums. Aber ja, ich fühle mich sehr wohl und bin ganz gut, sehr gut angekommen, würde ich sagen.
Ja, schön, das freut uns zu hören. Und damit wir dein Portfolio an Erfahrungen noch etwas erweitern, würde ich vorschlagen, wir beginnen jetzt mit der Folge. Ja, wie eben schon angesprochen, ist das Thema Cannabiskonsum, Angehörige von Cannabiskonsumentinnen innerhalb der Drops ein immer relevanteres Thema geworden. Wir haben als Beilage zur Folge auch eine Grafik erstellt, beziehungsweise Wilhelmine die erstellt, wo nochmal ersichtlich wurde anhand unserer Statistikdaten, dass mittlerweile Opioide, Stimulantien und Cannabis tatsächlich etwa auf einem Niveau bei uns in der Drops ankommen als Hauptsubstanz, die konsumiert wird. Und das hat sich beziehungsweise als Problemlage der Klientinnen, das hat sich immer mehr angeglichen. Und das meint quasi jetzt sowohl die Klientinnen, die selber davon betroffen sind, Cannabis zu konsumieren und damit möglicherweise auch ein Problem zu haben, und aber auch die Angehörigen von Cannabiskonsumentinnen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Thema, was gerade im Zuge der Legalisierungsdebatte, was ja auf uns auch, das Thema Legalisierung soll ja auf uns zukommen, das ist ja eigentlich schon entschieden, wann ist die Frage, das interessiert uns einfach gesamtgesellschaftlich. Und wir möchten dazu beitragen, dass sich eine Meinung gebildet werden kann, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Und das war sozusagen der Hintergrund dieser Folge. In den vorherigen Folgen ging es ja auch schon um Cannabis. Da kann ich euch nur empfehlen, reinzuhören. da könnt ihr auch nochmal ganz viel mitnehmen, wie man den Konsum reduzieren könnte oder was überhaupt problematischer Konsum sein kann, was missbräuchlicher ist, wie man damit umgehen kann, aber auch was CBD eigentlich ist. Also hört da gerne nochmal rein. Wir versuchen heute tatsächlich beim Cannabis zu bleiben und wenn ihr da noch Fragen habt, dann habt ihr die anderen Podcast-Folgen. Genau, und wie immer würden wir uns über das Feedback freuen von euch zur Folge, ob es euch was gebracht hat. Aber jetzt geht's erstmal los. Und zwar möchte uns Wilhelmine zu Beginn erstmal was von der Geschichte von Cannabis bzw. Hanf erzählen.
Ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass Cannabis schon eine sehr lange Geschichte hat und auch ganz verschieden genutzt wurde. Und ich möchte jetzt auf diese drei verschiedenen Nutzformen einmal ein bisschen mehr eingehen. Als erstes wurde Cannabis schon sehr lange als Rohstoff genutzt und gehört auch zu den ältesten Nutzpflanzen. Man hat Seile damit hergestellt, Fischernetze, Kleidung, Papier und auch Hanfsamen als Nahrungsmittel wurden lange benutzt. Und man merkt ja auch gerade wieder, wie das so ein bisschen nach oben geht. Es gibt viele Produkte, die jetzt auf Hanfbasis sind. Als zweites wurde Cannabis auch schon sehr früh als Heilmittel erkannt. Die ältesten Quellen sind schon 2700 vor Christus in China, wo das als Mittel gegen Verstopfung, Rheuma und Gicht benutzt wurde. Und dann ist es so ein bisschen langsam über Indien, den Nahen Osten, Nordafrika bis auch nach Europa gekommen und wurde dort auch im Römischen Reich für die schmerzlindernde, krampflösende und antibakterielle Wirkung geschätzt. Und wurde dann lange genutzt. Es gab mal eine Zeit, wo sich das Wissen hauptsächlich irgendwie auf die Klöster beschränkt hatte, aber das Wissen war irgendwie immer da und hatte dann im 19. Jahrhundert seine große Blütezeit, wo wirklich Cannabis gegen zahlreiche Krankheiten eingesetzt wurde, wie Migräne, Rheuma, Epilepsie, als Beruhigungsmittel gegen Krämpfe, also eine große Palette an Krankheiten. Und auch die Hälfte der Medikamente in der Apotheke waren irgendwie auf Cannabis-Basis.
Also, die Hälfte?
Ja.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, es war wirklich, es wurde sehr viel benutzt und ist dann langsam zurückgegangen, die Bedeutung, weil immer mehr synthetische Arzneien
in den Vordergrund gerückt sind.
Ja, genau, entwickelt worden. Also Medikamente, die auf chemischer Basis hergestellt wurden. Und nach dieser langen Zeit, wo das sozusagen als Heilmittel genutzt wurde, kam es dann aber 1925 auf der Genfer Opiumskonferenz dann zum internationalen Verbot. Also man hat sich da entschieden, neben Opium auch Cannabis mit auf die Liste der verbotenen Substanzen zu schreiben. Und Deutschland war damals tatsächlich gegen dieses Verbot, also hat da nicht erstmal oder die Stimme dafür gegeben, aber hat sich dann auch 1929 sozusagen diesem internationalen Verbot angeschlossen. Und dann war es erstmal verboten und wurde dann auch sogar 1972 noch verschärft. Ja, dann wurde es sozusagen eine lange Zeit, war es erstmal, war dieses Verbot da und auch deswegen war es schwierig, das als Heilmittel irgendwie zu nutzen. Und dann, aber in den 90er Jahren hat man dann angefangen, klinische Studien immer mehr zu machen, wie das eigentlich, also man hat das Endocannabinoid-System, worüber wir später auch noch reden, im Körper entdeckt und hat dann wieder angefangen dazu zu forschen, wie das gegen Depressionen helfen kann, gegen Epilepsie, gegen chronische Kopfschmerzen. Ja, und wurde dann auch, 98 wurde es dann auch wieder als Medikament verschreibungsfähig, also das als synthetisches Präparat, also wieder chemisch hergestelltes Präparat. Und jetzt ganz neu, da können sich ja vielleicht auch einige noch dran erinnern, 2017 wurde das dann erlaubt, dass man nach ärztlicher Verordnung ohne Strafe in der Apotheke Cannabis erwerben kann. Ja, das war dann nochmal ein großer Schritt wieder in diese Richtung der Nutzung als Heilpflanze, als Heilmittel. Ja, und neben Rohstoff Heilmittel gibt es natürlich auch noch die Nutzung als Rauschmittel oder auch Genussmittel. Und das ist auch schon, hat auch eine ganz lange Geschichte, also schon vor Christus in Indien hat man Quellen dazu gefunden, dass bei Kultveranstaltungen das genutzt wurde oder dann auch später in anderen Ländern irgendwie um Kontakt zu den Toten aufzubauen. Ja, genau, das wurde sozusagen dann auch viel genutzt und ist ja bis heute, wird es auch als Rauschmittel und Genussmittel genutzt. Und ja, jetzt die große Frage, wird der Konsum zu Genusszwecken legalisiert oder?
Ja, im Koalitionsvertrag steht es. Mal sehen, ob es umgesetzt wird letztendlich. Ja, ich bin da ganz guter Dinge, aber reine Legalisierung ist erstmal noch keine Wissensvermittlung und auch noch kein Wissen darüber, was das eigentlich genau ist. Und dabei wollen wir auch heute unterstützen. Und deswegen würde ich vielleicht einfach weitermachen und ganz kurz auf den Punkt eingehen, was das überhaupt für eine Pflanze ist. Das will ich jetzt nicht zu weit ausweiten, aber was ich sagen kann, ist, dass wir, wenn es um diesen Rauschmittel, das Cannabis sprechen, dass wir da immer von dieser weiblichen Form sprechen, die halt einen hohen THC, aber tatsächlich auch CBD-Gehalt hat. Also das ist ein gewisses Gleichgewicht in dieser Pflanze. Aber dieser THC-Gehalt ist psychoaktivierend, stimulierend, kann halluzinogene Wirkungen hervorrufen und hat eine berauschende Wirkung. Wohingegen das CBD eher beruhigend und schmerzhemmend und angstlösend wirkt. Da kann ich euch nur noch mal die vorherige Folge empfehlen. Das heißt aber nicht, und den Irrglauben hatte ich auch sehr lange, dass sozusagen in dem, was da als Rauschmittel konsumiert wird, ausschließlich THC drin ist, sondern da sind auch CBD-Stoffe drin. Und das hat einfach den Hintergrund, dass es ganz verschiedene Cannabinoide gibt und die auch ineinander greifen und nicht nur eins in einer Blüte drin ist oder dergleichen. Aber der THC-Gehalt ist das, was psychoaktivierend dabei ist. Und das alles, dieser Wirkstoffgehalt und die Kombination der Cannabinoide, von denen ich gerade sprach, das ist davon abhängig, wo das zum Beispiel angebaut worden ist oder was das genau für eine Sorte ist. Das wissen vielleicht auch einige der Hörerinnen und Hörer. Da gibt es ganz unterschiedliche Sorten und wie ich es immer schön sage, beim Dealer des Vertrauens muss man dann fragen, was es für eine Sorte ist, wenn er es denn weiß. Sollte es legalisiert werden, werden wir da höchstwahrscheinlich noch viel mehr erfahren drüber. Wilhelmine, magst du vielleicht noch ein bisschen was zu der Wirkungsweise ergänzen?
Ja, ich probiere mal. Also man kann sehr viel dazu lesen und sehr medizinisch und sehr wissenschaftlich. Ich probiere das mal so ein bisschen zusammenzufassen, ganz gut verständlich. Also ganz lange wusste man nicht, wie es wirkt. Man hat gemerkt, okay, irgendwie wirkt es. Man hat es für ganz verschiedene Krankheiten benutzt. Es hatte irgendwie eine Wirkung, aber wie das genau im Körper funktioniert, wusste man lange nicht. Und dann in den 1990ern hat man dann dieses sogenannte Endocannabinoid-System im Körper entdeckt.
Verstehe ich das richtig, dass ich so ein System in mir drinne habe?
Ja, genau. Also es ist so ein, also es ist natürlich nicht auf THC und CBD ausgelegt sozusagen, aber es hat Rezeptoren, an denen körpereigene Cannabinoide andocken können. Also das sind sozusagen, der Körper produziert eigene Moleküle, die anderen Rezeptoren vom Endocannabinoid-System, die dort andocken können. Und an diese Rezeptoren können auch, wenn ich jetzt THC und CBD zu mir nehme, können auch diese an diesen Rezeptoren andocken und diese aktivieren. Und ja, ganz allgemein ist das Endocannabinoid-System ein sehr altes Signalübertragungssystem, das auch neben Menschen alle Säugetiere haben, Fische und auch Wirbellose. Und das ist so ein bisschen dafür da, dass eine gesunde Balance irgendwie aufrechterhalten wird, wiederhergestellt wird und es so ein Gleichgewicht oder dass die Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin zum Beispiel auch, dass das alles in einem guten Gleichgewicht ist, dass sozusagen unser Körper so funktioniert, wie er funktionieren soll.
Und wenn ich auf dieses eigene doch gute Gleichgewicht, gehen wir mal von einem gesunden Menschen aus, der ein gesundes Endocannabinoid-System hat, wenn ich da jetzt berauschendes Cannabis zu mir nehme, was passiert dann mit diesem System in meinem Körper?
Also THC dockt dann sozusagen an diese Rezeptoren an und stört damit ja irgendwie das Gleichgewicht, was da ist. Wir haben zum Beispiel im Gehirn in ganz verschiedenen Arealen, in manchen mehr, in manchen weniger, diese Endocannabinoid-Rezeptoren. Und zum Beispiel im Hippocampus, der so für das Kurzzeitgedächtnis verantwortlich ist, sind auch sehr viele von diesen Rezeptoren. Dann gibt es halt dort sozusagen kurz eine Störung. Und das kennen vielleicht auch viele, dass das Kurzzeitgedächtnis dann ja nicht ganz so gut funktioniert in der in einer bestimmten Zeit oder auch in anderen Teile, die für so Koordination verantwortlich ist oder so, ist dann auch kurz sozusagen ein Ungleichgewicht und damit so eine kleine Störung in diesem Areal sozusagen.
Wo man ja hinzufügen müsste, dass das bei anderen Substanzen auch so ist. Also wir reden ja nicht nur von Cannabis, dass wir dann zum Beispiel ein schlechteres Kurzzeitgedächtnis haben oder uns nicht so gut bewegen können, schwanken oder ähnliches. Da denkt man jetzt vielleicht an Alkohol. Aber in diesem speziellen Fall liegt es daran, weil dieses unter anderem liegt es daran, weil das System aus dem Gleichgewicht gerät. Und dann würde ich dich gerne fragen diesbezüglich, was ist denn dann, wenn ich das jetzt kurzzeitig mache, okay, dann wird sich das ja wieder regenerieren, schätze ich. Aber was ist denn, wenn ich es dann langanhaltender über einen langen Zeitraum immer wieder tue? Was passiert denn mit meinem Endokannabinoid-System im Körper?
Ja, einen Punkt, den hatte ich jetzt noch nicht so explizit angesprochen. Das ist nämlich, dass auch der, also dass es zu einer Dopaminausschüttung kommt sozusagen, wenn THC dort andockt an diese Rezeptoren. Und ja, Dopamin erstmal ist so ein bisschen das Gefühl von der Vorfreude auf eine Belohnung, also so dieser Belohnungseffekt, diese positiven Gefühle um diesen Belohnungseffekt drumherum. Also Serotonin ist eher so die für die längere Motivation, den Antrieb, aber Dopamin ist wirklich dieses die Gefühl der Vorfreude irgendwie, der Belohnung. Und durch das THC, was zugenommen wird, wird dieses Belohnungssystem aktiviert. Wenn das nun aber öfter passiert, diese Aktivierung des Belohnungssystems, dann verändert sich auch irgendwie, ja, wie dieses Belohnungssystem funktioniert. Und es reagiert dann nämlich nur noch bevorzugt auf die Droge oder auf Reize im Zusammenhang mit der Droge. Also, weiß ich nicht, wenn ich mir angewöhne, immer abends vorm ins Bett gehen, noch einen Joint zu rauchen, dann würde auch zum Beispiel, wenn jemand sagt, ach, lass doch mal ins Bett gehen, würde sozusagen dieser Reiz dann auch, ja, das aktivieren, dass man sich freut, jetzt noch einen Joint zu rauchen.
Also wie so eine Erinnerung daran. Ich habe in meiner Routine abends immer einen Joint konsumiert und das spricht jetzt quasi nicht nur, es spricht verschiedene Faktoren an, aber unter anderem auch dieses System.
Ja, dieses Belohnungssystem im Körper. Und die Sache ist auch, dass die körpereigene Regulation fährt so ein bisschen nach unten. Dieses Belohnungssystem bekommt eine Unterfunktion, weil es sozusagen darauf jetzt trainiert ist, dass immer das THC und somit die Ausschüttung von Dopamin von außen zugeführt oder von außen aktiviert wird. Und diese positiven Emotionen werden dann sozusagen nur durch das Cannabis erzeugt. Dieses Belohnungssystem, was wir evolutionär irgendwie haben, wird sozusagen dann so ein bisschen von diesem Cannabis so gekappt.
Und bei einem langanhaltenden Konsum oder eher bei einem punktuellen?
Das ist bei einem Also da muss man, es ist wirklich dann von einem täglichen Konsum über längere Zeit, wo sozusagen sich das Belohnungssystem an diese Zufuhr von außen gewöhnt. Und dann kann es halt auch passieren, dass Konsumenten, Konsumentinnen so denken, sie können das gar nicht mehr steuern, ob sie jetzt konsumieren oder nicht, weil sich sozusagen das so schon dran gewöhnt hat, dass es das in dem Moment irgendwie auch braucht oder denkt, das braucht es. Und da so eine, ja, man dann gefühlt das Gefühl hat, man hat gar keine Steuerung. Und so entsteht dann halt auch eine Abhängigkeit. So ungefähr zusammengefasst.
Ja, das ist ein ganz komplexes Thema. Ich glaube auch, wenn man da wirklich sehr, oder wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer da ganz stark Interesse dran hat und wir das jetzt wecken konnten, dann kann man sich da bestimmt auch unheimlich viel im Internet noch belesen, YouTube oder ähnliches. Also das können wir euch nur ans Herz legen. Wir möchten euch jetzt auch nicht langweilen. Wir möchten nur einen kurzen Abriss geben und das fasst es doch eigentlich ganz gut zusammen. Ich würde vielleicht nochmal insgesamt was zur Wirkung sagen. Wir waren ja gerade bei der Wirkweise, also wie es funktioniert im Körper. Aber welche Wirkung hat es denn eigentlich? Es gibt durchaus auch beispielsweise Angehörige, die zu uns in die Beratung kommen und das selber einfach noch nicht erlebt haben, was völlig legitim ist, aber sie können sich gar nicht so richtig reinversetzen, was da eigentlich passiert. Und da ganz kurz dazu, dass die Wirkungsweise ganz unterschiedlich ist vom Cannabis. Das schwankt je nach Sorte und auch nach Menge des Konsums. Also wenn ich zum Beispiel einen sehr hohen Konsum habe mit hohen Mengen, dann können die negativen Wirkungen auch zunehmen. Und die Konsumarten sind natürlich ganz unterschiedlich, ob ich das jetzt rauche oder es gibt auch einige, die es essen. Dann beim Essen beispielsweise kann die Wirkung auch zu einem späteren Zeitpunkt einsetzen. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, wenn es darum geht, ob eine Wirkung negativ oder positiv ist, dann hängt das ganz viel auch davon ab, unabhängig jetzt erstmal von der Menge, hängt es auch davon ab, in was für einer Atmosphäre und was für eine Umgebung ich das eigentlich mache. Mache ich das alleine oder mache ich es mit anderen? Bin ich auf einer Party? Habe ich einen entspannten Abend? Fühle ich mich wohl oder geht es mir eigentlich nicht gut? Das meint auch mich als Person selber. Also wie ist meine Tagesform heute? Was waren meine Erlebnisse? Wie geht's gerade meinem Körper? Bin ich vielleicht sowieso geschwächt durch eine Erkältung oder dergleichen, ja? Was für Erwartungen habe ich eigentlich an den Rausch? Warum möchte ich konsumieren? Und wie ist meine allgemeine Grundstimmung? Und das sind alles Punkte, die diese Wirkung verändern können. Natürlich kann es aber auch etwas anderes sein, was noch da dazukommt zu diesen Punkten. Und zwar, es können auch Streckstoffe hinzugefügt worden sein. Da möchten wir nachher nochmal spezieller drauf eingehen, aber auch Gewöhnungseffekte. Also das, was gerade Wilhelmine gesagt hat, wenn ich mich an den Konsum gewöhne, wenn ich einen langen Konsum habe, wie sich dann auch die Wirkungsweise verändern kann. Und die kann sich verändern. Also unsere Toleranz nimmt zu und die Wirkung könnte abnehmen, aber auch die negativen Folgen des Konsums können mehr in den Vordergrund rücken. Und oft kommen dann auch die Konsumentinnen von Cannabis zu uns dann in die Beratung, wenn dieser Punkt erreicht ist. Was aber wirklich sozusagen erstmal als für die, die es selber noch nicht erlebt haben, als Wirkung gesagt werden kann, ist, dass die Herzfrequenz steigt und dass sich die Gefäße erweitern. Also zum Beispiel, dass man auch ein bisschen rote Augen hat und ja, der Blutdruck einfach sich verändert, dass der Appetit gesteigert wird. Es kann aber auch sein, dass irgendwann, wenn der Konsum schon sehr lange ist, der Appetit gar nicht mehr so gesteigert wird. Also das kommt auch wieder auf die Punkte, die ich gerade genannt habe, kommt darauf an. Es gibt Mund- und Augentrockenheit und die Reaktionsfähigkeit und Feinmotorik kann sich verändern, kann weniger werden, Bewegung und dergleichen. Das hatten wir vorhin schon genannt. Welche Folgen hat es auf meine Psyche? Also Anführungsstrichen besten Fall ist man euphorisiert, fühlt sich gut, ist entspannt und hat ein verändertes Zeitgefühl, eine intensivere Wahrnehmung, Farben und Geräusche sehen anders aus und man ist möglicherweise auch etwas kreativer, also man hat schon auch positive Effekte, sonst würde man wahrscheinlich auch nicht konsumieren. Andererseits, wir wollen ja nicht nur die positive Seite der Medaille aufzeigen, kann es auch dazu führen, dass man Angstzustände, Panikattacken und Ruhelosigkeit und Orientierungslosigkeit hat. Und das hat wiederum etwas mit den Punkten zu tun, die ich davor genannt habe. Also wann konsumiere ich, wie geht es mir und was ist da drin und wie lange konsumiere ich schon? Und wenn diese Punkte, also die negativen Punkte überlagern, dann können auch psychotische Symptome wie Paranoia oder Halluzination oder allgemeine Psychose auftreten. Das war jetzt erstmal der Punkt der Wirkung. Ganz schön viel geredet. Ich hoffe, ihr konntet alle gut mitkommen. Ihr könnt auch nebenbei mitschreiben, falls ihr nochmal abgefragt werdet. Genau. Was uns ganz wichtig ist, ist, dass die nächste Folge ja um Legalisierung sich nochmal handeln soll. Und diese Folge soll sozusagen ein Aufbau dessen sein, um sich erstmal eine Meinung bilden zu können, um Fakten zu kennen, um nicht einfach wild zu sagen, ich finde das alles scheiße oder ich finde das alles toll, sondern tatsächlich eine Grundlage dessen zu haben. Wir wollen euch dabei helfen, euch eine Meinung zu bilden, aber wir wollen sie euch nicht vorgeben. Genau. Und deswegen möchten wir euch gerne einmal näher bringen, dass dieser Cannabiskonsum, wie er aktuell getan wird, nämlich illegal, man muss sich die Substanz illegal kaufen. Das heißt, ich gehe zum Dealer meines Vertrauens oder zu jemandem, der es anbaut. Das ist ja eigentlich auch dann mein Dealer. Da gehe ich hin und kaufe mir etwas oder ich gehe auf die Straße und kaufe mir da was. Oder ich baue es selber an. So, ja, das sind die Möglichkeiten. Die sind alle aktuell illegal. Welche Risiken kann das haben? Und da habe ich ja eben schon gesagt, da gibt es Streckmittel, da gibt es psychische Erkrankungen, aber auch das THC selber kann eine Gefahr darstellen. Und da würde ich gerne mal von dir was hören, Wilhelmine. Was sagst du dazu zum THC-Gehalt? Warum kann denn das nicht so gut sein?
Ja, also man kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass der THC-Gehalt extrem in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist. Maria, weißt du, wie viel der gestiegen ist oder was, ja, was denkst du?
Also, ich weiß nicht genau, wie viel er gestiegen ist. Ich hätte mich wahrscheinlich darauf vorbereiten müssen. Ich hoffe, dass du es weißt, aber ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht in den letzten, ist jetzt nur eine Vermutung, dass er in den letzten 20 Jahren sich vielleicht verdoppelt hat?
Nicht ganz, sogar um einiges mehr. Also okay. In den letzten 20 Jahren, da müsste ich nochmal rechnen. Also auf jeden Fall war es so in den 60er, 70er Jahren, war der THC-Gehalt noch weniger als 2% THC. Und jetzt sind wir bei einem THC-Gehalt mehr oder weniger bei 15%. Also das heißt, es ist wirklich um ein Sechsfaches in den letzten, ja, das waren jetzt natürlich in den letzten 50 Jahren, gestiegen. Und medizinisch spricht man sogar schon ab 10% von hochpotentem Cannabis. Und das, was man jetzt so auf dem Markt irgendwie findet, sind 15%iges, mit 15%igen THC-Gehalt. Also das ist wirklich enorm, wie das gestiegen ist. Und ja, man weiß vor allem ja auch nicht, was man da, wie der THC-Gehalt ist. Und das ist auch ein, deswegen nehmen wir das auch mit rein. Deswegen wird es auch bei der nächsten Folge vielleicht nochmal thematisiert werden, weil es ja so wichtig ist, dass wir wissen, wie viel der THC-Gehalt ist, dass da irgendwie einen Stopp eingelegt, oder kein Stopp, aber dass wir einfach eine Transparenz haben, was konsumieren wir hier eigentlich, und auch, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu entscheiden, wir konsumieren mit weniger THC-Gehalt und nicht auf das angewiesen sind, was es gerade auf dem Markt gibt.
Sozusagen. Beziehungsweise, dass das, was ich konsumieren möchte, vielleicht auch einen guten, ein gutes Gleichgewicht zum CBD hat, was ja auch dort mit beinhaltet ist, ne? Und da wir einfach, oder nicht beziehungsweise, sondern zusätzlich dazu, dass wir wissen, wir konsumieren gerade kein hochpotentes oder wir konsumieren hochpotentes Cannabis, aber in welchem Gleichgewicht steht das eigentlich zum CBD-Gehalt des Cannabis? Weil das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, welche Wirkungen das haben kann. Und das kann ja auch eine gute Waagschale sein.
Ja, wir haben auch eine Grafik noch angehängt dann. Das ist jetzt zwar aus Mississippi, aus Amerika, aber da kann man einmal sehen, wie ab 95 der THC-Gehalt gestiegen ist. Und auch man sieht auch den CBD-Gehalt, der nämlich mit einigen Schwankungen, aber der auf jeden Fall nicht mitgestiegen ist und eher nach unten gegangen ist. Und das ist natürlich auch gefährlich, weil CBD so ein bisschen den Rausch abmildert und so eine Schutzfunktion gegen psychotische Effekte hat, und das eigentlich sehr wichtig ist, dass dieses CBD auch enthalten ist.
Ich würde vielleicht mit einem anderen Risikofaktor weitermachen, und zwar zum Thema des Streckmittels. Ja, ich meine, die das konsumieren, die werden das selber auch schon erlebt haben, möglicherweise, vielleicht auch nicht, dass auch Streckmittel mit in das Cannabis getan wurden. Manche haben es vielleicht nicht mitbekommen oder erst im Nachhinein, aber es gibt verschiedene Sachen, Mittel, die man in das Cannabis zumengt, beimengt und so optisch die Qualität besser aussehen lässt, so ein höheres Gewicht hat und so die Verkaufsmengen steigern kann. Und hat teilweise Effekte von Atemwegserkrankungen, Lungenentzündungen, und es hat halt teilweise krebserregende Stoffe mit drin, Glas kann drin sein, Gewürze, Fette, Schuhcreme, Sand, Zucker, Haarspray, genau, Brix-Stoffe, Brix-Flüssigkeiten, damit es optisch schön und frisch und feucht aussieht. Und das hat einfach den Hintergrund, dass es nicht kontrolliert wird. Es ist möglich, dass diejenigen, die das verkaufen, so ihr Cannabis schöner, besser, wertvoller wirken lassen. Und dadurch, dass es nicht kontrolliert wird, haben Konsumentinnen ein höheres Risiko, Erkrankungen zu bekommen. Und in den meisten Fällen wissen die Cannabiskonsumentinnen nicht, ob sie gerade synthetisches Cannabis oder gestrecktes Cannabis oder hochpotentes Cannabis vom Schwarzmarkt, vom Dealer kaufen.
Ja, du hast ja gerade schon ein bisschen die synthetischen Cannabinoide angesprochen. Kann man auf jeden Fall auch eine Zunahme erkennen, beispielsweise in der Schweiz, wo Drug-Checking erlaubt ist, also wo es erlaubt ist, auch Substanzen zu kontrollieren auf die Inhaltsstoffe. Dort kann man zum Beispiel sehr deutlich sehen, dass es eine Zunahme von synthetischem Cannabis gibt. Und ja, synthetisches Cannabis sind sozusagen künstlich hergestellte Substanzen, die eine ähnliche Wirkung haben wie das pflanzliche Cannabis. Und das Cannabis, was man dann kauft, kann damit eventuell versetzt sein. Und das ist mit bloßem Auge, ist der Unterschied nicht erkennbar. Also ja, man weiß vorher nicht, ist das jetzt hier mit synthetischen Cannabinoiden versetzt oder nicht. Und die Gefahr so ein bisschen ist, dass die Wirkstoffkonzentration von Produkt zu Produkt sehr unterschiedlich sein kann. Also man weiß nicht genau, wie viel Wirkstoff da jetzt ist, und der Wirkstoff kann auch um ein Vielfaches höher sein. Und wenn es nicht ganz gleichmäßig aufgetragen wurde oder so, kann es halt auch zu Überdosierungen kommen, die dann ja ganz ja unerwünschte Nebenwirkungen hat, wie, weiß nicht, Herzrasen, starke Halluzinationen, starke psychische, körperliche Beeinträchtigungen, die manchmal sogar noch nach dem Konsum so einige Tage anhalten. Ja, das ist einfach sehr wichtig zu wissen, ob das mit synthetischen Cannabinoiden versetzt ist oder nicht. Und
Entschuldigung, dass ich kurz
ja.
unterbreche. Es geht uns ja nicht darum, Angst zu machen. Ganz im Gegenteil, wir wollen
Ja.
überhaupt gar keine Angst machen, sondern eher aufzeigen, dass das Nichtwissen über den Inhalt des Cannabis eine höhere Gefahr birgt als der Konsum von Cannabis, welches vorher angeguckt werden konnte. Und in Deutschland ist Drug-Checking nicht erlaubt. Wir haben dazu auch übrigens eine Drug-Checking-Folge mit Felix Heiden, das eine unserer ersten Folgen. Die Qualität der Aufnahme ist nicht so gut wie jetzt, aber ich empfehle es euch auch, falls es euch interessiert. Und das gibt es hier nicht. Und wenn zum Beispiel eine Legalisierung vorgenommen werden würde, würde man dem ja entgegengehen können.
Ja, auf jeden Fall. Maria, willst du noch was zur Psychose vielleicht sagen? Jetzt haben wir das schon ein paar Mal erwähnt.
Gerne.
Ja.
Der Cannabiskonsum erhöht prinzipiell den Risikofaktor, dass man eine psychotische Symptomatik entwickelt oder eine Schizophrenie. Das ist erstmal per se erhöhter, jedoch steigt das Risiko dann häufiger, wenn man eine hochpotente Cannabissorte oder und auch synthetische Cannabinoide konsumiert oder gestreckte Cannabinoide. Wenn das alles dazu kommt, wird die Gefahr einer Psychose erhöht im Vergleich zum Beispiel zu Cannabis, was diese Zusätze gar nicht hat. Und es sind vor allem Personen gefährdet, die selbst schon genetisch diese Veranlagung in sich tragen. Zum Beispiel ist in Familien eine Psychose aufgetreten oder eine Schizophrenie, dann ist da noch mal mehr Obacht angehalten. Das kann noch mal eher dafür sprechen, dass das passieren könnte. Ja, ich sehe gerade, ich muss jetzt weitermachen. Ja, wir haben uns ein bisschen in den Themen aufgeteilt und das nächste Themen, den nächsten kurzen Themenkomplex, wir sind auch gleich durch mit unseren Fakten, ist so ein bisschen, kann ich denn von Cannabis abhängig werden? Wir haben das noch nicht so richtig 100% jetzt hier beantwortet. Wir haben gesagt, dass das Abhängigkeitspotenzial steigt. Aber Wilhelmine, du hast mir im Zuge der Recherche einen Satz gesagt, den ich hier fett markiert vor mir habe. Magst du den vielleicht mal vorlesen oder mit eigenen Worten sagen?
Ja, ich probiere es mal. Also, ja, der ist mir irgendwie so im Kopf geblieben bei einer Weiterbildung von einer Kollegin von uns. Ja, wir sprechen oft von irgendwie harten und weichen Konsummitteln oder Substanzen, Drogen. Also harte Drogen wie Heroin und Crystal und weiche wie Cannabis zum Beispiel. Und wir sehen das eigentlich gar nicht so, sondern wir sehen eher sozusagen, dass es harte und weiche Konsummuster gibt. Also, dass man alle Substanzen irgendwie weich konsumieren kann. Und zum Beispiel, weiß ich nicht, als man hatte einen schönen Tag und trifft sich abends noch mit Freunden und konsumiert so ein bisschen als Belohnung oder als irgendwie Genuss mal zu, weiß ich nicht, einem besonderen Anlass. eine Substanz. Und man kann aber auch alle Konsummittel hart konsumieren.
Mhm.
Und das ja täglich, irgendwie, wenn es einem schlecht geht, dass man damit dann, weiß ich nicht, Probleme verdrängt. Und das ist eigentlich das, worauf wir so ein bisschen hinweisen wollen, dass es sozusagen darauf ankommt, wie konsumiere ich und nicht, was konsumiere ich.
Genau, also es gibt harte und weiche Konsummuster statt harte und weiche Konsummittel.
Mhm.
Okay, ja, also das finde ich einen sehr eindrücklichen Satz und den können wir nur so unterstreichen. Und wir hoffen, wir konnten euch das heute auch näher bringen und auch in den vergangenen Folgen. Und abgesehen davon, zwecks kann man bei Cannabis von einer Abhängigkeit sprechen. Ich will da jetzt nicht zu weit ausholen. Als Drogenberaterin habe ich da natürlich ein bisschen einen spezielleren Blick. Und das könnten euch bestimmt auch die anderen Drogenberaterinnen der Trops noch näher bringen, wenn ihr da Interesse habt. Aber auf jeden Fall richten wir uns da unter anderem auch nach gewissen wissenschaftlichen Faktoren. Die nennen wir auch ICD-10. Vielleicht schon mal gehört. Da schauen wir einfach, sind da gewisse Punkte zutreffend? Ist es ein missbräuchlicher Konsum? Ist es ein Suchtverhalten, was gezeigt wird? Und das ist ein bisschen von den Punkten abhängig, die ich auch vorhin genannt habe. Also wie geht's mir beim Konsum? Habe ich einen starken Wunsch oder Zwang, die Substanz zu konsumieren? Welcher Menge konsumiere ich das? Also welche Toleranz habe ich auch schon? Wie sind meine körperlichen Entzugssymptome und werde ich vielleicht meine anderen sozialen Faktoren oder berufliche Faktoren in den Hintergrund stellen für den Konsum? All das und auch noch mehr beachten wir dabei, ob es sich um eine Abhängigkeit handelt oder nicht. Wenn da großes Interesse besteht, können wir da gerne auch nochmal eine extra Folge zu machen. Aber das wäre jetzt erstmal so ein bisschen grob zusammengefasst. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Cannabis schauen, dann ist es wie gerade auch, ist es natürlich individuell je nach Mensch und dessen Verhalten. Wir können aber sagen, dass Cannabis in seiner Urform, also ohne synthetische Cannabinoide, ohne hochpotent zu sein, ohne dass da irgendein Scheiß dazu gemacht wurde, dass das an sich eine geringe körperliche Abhängigkeit hat mit wenigen Entzugssymptomen. Teilweise sind die Entzugssymptome auch vom Tabak. Es kann aber auftreten, dass man sich unruhig fühlt, dass also Tabak, weil man das ja zumischen könnte beim Konsum von Cannabis. Und es könnte auftreten, dass man unruhig ist, dass man Schlafstörungen hat, Schwitzen beim Aufhören vom Konsum. Wenn aber was beigemischt ist, können diese körperlichen Entzugserscheinungen auch eher auftreten, beziehungsweise psychische Entzugssymptome können auch in den Vordergrund geraten. Ja, was macht denn aber sowas mit dem Gehirn von Jugendlichen? Ich glaube, dass das viele interessiert, Wilhelmine, weil ich denke, uns hören auch einige Angehörige zu, die vielleicht ein Kind haben, was Cannabis konsumiert. Hast du denn da vielleicht noch ein paar Infos oder sagst du, das überspannt heute den Bogen?
Ja, auf das Thema werden wir auf jeden Fall auch in der nächsten Folge nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil das natürlich auch ein ganz wichtiges Thema ist, wie regulieren wir denn diese kontrollierte Abgabe von Cannabis? Weil es soll ja nicht legalisiert werden und dann kann jeder das überall kaufen, sondern da soll es bestimmte Regulierungen geben, wie beispielsweise ab welchem Alter soll das verkauft werden, wie weit dürfen solche Läden weg von Schulen sein. Also da gibt es eine ganze Reihe, was wichtig ist zu beachten, damit das irgendwie auch sinnvoll und gut umgesetzt wird, das Ganze. Ja, man kann aber auf jeden Fall sagen, dass ein chronischer Konsum im Jugendalter zu psychischen, emotionalen, kognitiven Schäden führen kann, weil das Gehirn in einer großen Umbauphase in dieser Zeit ist. Und wenn man beispielsweise nach 24, also nach dieser Umbauphase irgendwie konsumiert, das nicht so einen großen Einfluss auf die Gehirnentwicklung hatte, weil das Gehirn dann schon fertig ist mit der großen Umbauphase.
Danach baut es nur noch ab.
Wir sehen auch in unserer Beratungsstelle, entweder weil sehr junge Leute zu uns kommen oder weil wir sie nach ihrem Einstiegsalter fragen, dass das schon so gerade bei 13, 14 liegt. Bei uns, wo man halt merkt, dass es wichtig ist, da einfach auch zu informieren und wo wir auch hoffen, dass mit der Legalisierung halt vielleicht auch irgendwie mehr Gelder in den Präventionsbereich gehen, dass dort einfach, dass man dort irgendwie, so wie mit unserer Folge jetzt einfach mehr Informationen reinbringt, dass man da mehr in Austausch kommt, mehr drüber redet, dass es vielleicht nicht so ein Tabuthema ist. Ja, das hoffen wir einfach, dass das irgendwie mit der Legalisierung kommt und...
Ja, vielleicht weniger Angst, mehr Wissen. Darum soll es doch gehen eigentlich. Aber wir wollen auch nicht zu viel spoilern und schon vorwegnehmen, nämlich um Legalisierung und um auch dabei in dem Zuge auch um Gehirnentwicklung von Jugendlichen und wann man vielleicht ein Einstiegsalter sinnvoll verwenden könnte, wann man es ausmachen könnte. Darum soll es unter anderem auch in der nächsten Folge gehen. Hast du noch was zu ergänzen, Wilhelmine?
Nee, eigentlich nicht. Also ja, wir werden nächste Folge Legalisierung von Cannabis. Vielleicht bin ich noch mit dabei. Mal schauen.
Das wäre schön. Vielleicht machen wir es ja wieder zusammen. Ja. Wir würden uns über euer Feedback freuen und wir wünschen euch einen ganz angenehmen Tag, was auch immer ihr gerade macht, ob ihr joggen geht, ob ihr einfach nur es euch auf der Couch angehört habt oder auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Balkon schöne Wetter genossen. Wir wünschen euch nur das Beste und wir freuen uns über Feedback.